angesichts der Zeit dürfen Sie direkt Ihre Fragen stellen, weil der Herr Drexler hat es ja schon gesagt, im Anschluss ist noch eine längere, nicht öffentliche Sitzung. Dann Ihre Fragen bitte. Frau Plachtrup.
Ja, was machen Sie denn jetzt mit Herrn Maschner und Herrn Rosemann, die ja beide heute nicht erschienen sind hier im Ausschuss?
Ja, wir werden sowohl beim Herrn Rosemann, der ja über seinen Anwalt etwas eingereicht hat, sehen, ob das für uns ausreicht. Das werden wir in einer anschließenden Sitzung machen. Und zweitens, beim Herrn Marschner haben wir gar nichts. Aber da muss der Ausschuss entscheiden. Allerdings sind Ordnungswidrigkeiten oder Geldbußen im Ausland nicht vollstreckbar.
Herr Nübel.
Herr Kravitz hat sich heute so eingelassen, dass er vor einem Jahr etwa vom BKA vernommen worden sei und daraufhin sehr viele andere Zeugen oder Personen insgesamt befragt wurden. Entspricht das nach Ihrer Aktenlage der Realität? Ist es authentisch, was er da gesagt hat? Und wenn ja, beziehen Sie aus diesem Vorgang auch die Vorhalte, die Sie heute gemacht haben, unter anderem zu dem möglichen Verkäufer der Waffen?
An wen ist die Frage allgemein?
Ja, das ist eine andere.
Wer möchte? Sehr gerne.
Treten Sie vor.
Traut sich keiner.
Ich weiß es trotzdem nicht. Ich schätze
nicht. Das sagt doch mal. Das ist doch nur so.
Ich kann nicht zuerst. Nee, wir können sonst mit Erfolg machen.
Achso. Dann jeder spricht das jetzt schon.
Ja, also zunächst bleibt mal festzuhalten, dass wir danach noch eine nicht öffentliche Sitzung haben, wo wir gegebenenfalls auch darüber sprechen. Ich möchte nur die Gelegenheit nutzen, generell mal was zur Aussage von Puskaric zu sagen. Weil
das Mikro drücken noch?
Also, so das Richtige. Ja. Zwei. Also generell zur Aussage von Puskaric, weil das war natürlich schon hier auch eine gewissermaßen Räuberpistole, die uns hier aufgebunden wurde heute. Dass er auch aufgrund intensivsten Nachfragens dann auch was den Waffenkauf anbetrifft, im Jahre 2000 ziemlich in die Bredouille geraten ist und uns offenkundig entweder nichts sagen wollte, beziehungsweise Dinge auch offenkundig zurückgehalten hat und dann auch, ich habe gesagt, Generalamnestie hatte. Ja. Und je stärker der Ausschuss nachgefragt hat, desto schwammiger wurde das Ganze. Und wir werden im Nachgang, ich denke, da bin ich mit den Kollegen einig, das nochmal genau anschauen, was er da gesagt hat und das auch versuchen nochmal zu verifizieren. Und auch unter Umständen das Vorliegen einer uneidlichen Falschaussage mit strafrechtlicher Relevanz prüfen.
Dann will ich die Frage mal präzisieren, weil es dann keine Antwort war. Sie haben unter anderem eine Vernehmung des Volker Winkler zitiert, oder Herrn Rafilius. Das muss aus einem Aktenvorgang generiert sein. Ist es in dem Zusammenhang, den der Zeuge Puskaric angedeutet hat, dass es eine Vernehmung von ihm gab und daraufhin quasi ein, ich will nicht sagen, Ermittlungsverfahren oder zumindest ein Anhörungsverfahren, aus dem sich genau diese Vorhalt von Ihnen, Herr Filius, dann auch ergeben hat?
Also ad hoc kann ich das von den Zahlen nicht bestätigen, was er jetzt dann einfach mitgeteilt hat mit 72 Vernehmungen, die dann dort stattgefunden haben. Aber völlig richtig ist, Herr Nübel, ich habe ihn ja darauf hingewiesen, dass ja wohl er den Herrn Winkler kennen muss, wenn umgekehrt der Herr Winkler genaueste Angaben dazu auch machen kann, dass er in der Wohnung war und dergleichen. Das wurde ja gerade in der Verhandlung, so muss man es ja sagen, bei der entsprechenden Beweisaufnahme ja dann einfach auch festgestellt, dass er ja in den Sachen völlig zurückgewichen ist, was da einfach dann vonstatten geht. Und wir müssen jetzt nochmals diese Angaben, und es ist immer wieder auch die Schwierigkeit dieser Runde, wir haben jetzt kurze, sage ich mal, Sprengel von den jeweiligen Zeugen dann halt bekommen und die werden jetzt von uns entsprechend nachgearbeitet, ob das sein kann, ob das dann zum Teil, sage ich mal, Unwahrheiten dann halt auch sind, wo es dann halt auch entsprechende Bereiche dann halt gibt, wo ja unser Ausschuss immer wieder dann ja auch darauf hinweist, dass wir hier keinen Spaß verstehen, wenn man hier die Unwahrheit dann halt auch sagt. Aber das ist mir zumindest jetzt im Moment nicht bekannt, dessen, was Sie gerade dann halt nochmal sagen, ob das jetzt eine Vielzahl von Vernehmungen gegeben hat. Dass Winkler vernommen worden ist, ja.
Dann Herr von
Leyen. Also vielleicht noch ein Hinweis zu Herrn Puskaric. Er hat uns ja heute versucht, mehrere Räuber. Der Herr Puskaric hat uns heute versucht, mehrere Räuberpistolen aufzubinden. Also ich halte es für völlig unglaubwürdig, beauftragt worden zu sein, eine Waffe für einen Sammler zu kaufen und dann eine solche Geschichte uns aufzutischen. Wenn er an einem Lügendetektor angeschlossen wäre, der hätte heute wär durchgebrannt. Also das kann man sich anders gar nicht erklären. Also ein Sammler weiß ziemlich exakt, was er braucht, um seine Sammlung zu komplettieren. Der kauft keine Katze im Sack. Also da irgendwann muss man dann auch aufhören, kann man gar nicht mehr zuhören, weil es einfach so unglaubwürdig ist, dass es auch keinen Sinn mehr macht, da sehr viel Zeit zu vergeuden. Aber ich möchte schon auch ganz gerne wissen, ob er den Herrn Winkler gekannt hat und wann er ihn möglicherweise zum letzten Mal gesehen hat.
Ja, insoweit wäre es sicherlich interessant gewesen, wenn wir heute den als Zeugen geladenen Herrn Rosemann hätten hören können, insbesondere was die Darstellungen, was die Übergabe von Geld und Waffen angeht. Das hat sich doch sehr stark nach Räuberpistole angehört. Und insoweit sind wir natürlich gespannt und auch nach wie vor sehr daran interessiert, den Herrn Rosemann hier als Zeugen zu hören.
Frau Baum, möchten Sie auch noch?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also für uns ist es genauso unglaubwürdig, deswegen haben wir ja auch nachgefragt. Also jeder, der, oder beziehungsweise ich kenne kriminelle Szenen jetzt nur aus dem Fernsehen, aber der also in einem Waffengeschäft verwickelt ist und nicht prüft, was er übergibt oder was er empfängt, also ich glaube, der würde das wahrscheinlich mit seinem Leben bezahlen, wenn dann irgendwas schieflaufen würde. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Dann Herr Moser und dann Frau Henkel-Weithofer.
Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sozusagen den Waffendeal als sich auch als Räuberpistole bezeichnen wollen. Gut, dann ist der Unterschied total wichtig, weil der Fall Puskaric vielleicht auch drauf drin ist.
Auf das ja, genau da.
Genau, da geht's.
Jetzt geht es langsam.
Also da müssen wir diesen Unterschied machen. Der Fall Puskaric ist möglicherweise hochbrisant.
Ja, ja. Ja,
die Art und Weise war gemeint.
Die Art und Weise, das
ist ja. Gut, ich stelle jetzt gleich eine Frage. Also, er hat ja bestätigt, ohne Not eigentlich, drei Waffen geliefert zu haben an eine Person, die zum unmittelbaren Umfeld des Trios gehört hat, in einem Zeitraum, als sie drei sich bewaffnet haben, im Prinzip. Also es ist ein Sachverhalt, der Sprengstoff birgt, meiner Meinung nach. Und meine Frage ist jetzt, ist es eigentlich Zufall, dass Sie diesen Fall behandeln, die Zeugen Rosemann hören wollen, Puskaric vernommen haben, in einem Zeitraum, als auch sozusagen dieser Fall in München verhandelt werden soll. Also es ist eine Koinzidenz, es fällt praktisch zusammen, die Behandlung des Themas in München durch den Antrag der Verteidigung Wohlleben und Ihre Behandlung. Ist es reiner Zufall oder gab es da irgendwelche Initiativen oder was weiß ich was?
Reiner Zufall. Reiner Zufall, sagte ich. Vor allen Dingen deswegen, weil wir jetzt auch nach unserer Planung zu diesem Zeitpunkt zu diesen Themen kommen wollten. Und wir hätten den Herrn Rosemann ja schon letztes Mal vernommen. Das war vor einem Monat. Jetzt werden wir sehen, ob wir ihn nächstes Mal bekommen. Also das hat mit dem Prozess im OLG nichts zu tun.
Und in Ergänzung dazu, Herr Moser, es geht nicht die Brisanz Puskaric an sich in Frage zu stellen, sondern lediglich die Aussage, die er heute vom Untersuchungsausschuss getroffen hat, beispielsweise, dass er eine Waffe oder Waffen entgegengenommen haben will, ohne sich über den Inhalt Gedanken gemacht zu haben, nicht einmal in dieses Verhältnis, wie auch immer, dann hereingeschaut haben will. Es geht um die Frage, wie denn tatsächlich die Waffen zu ihm gelangt sind, wie der Geldaustausch stattgefunden hat. Und das mit Verlaub fand ich etwas wenig glaubwürdig.
Dann Frau Henkel-Weithofer.
Herr Weidloch, Sie haben vor der Sitzung heute gesagt, Sie halten für möglich, dass Herr Hehl das Trio kannte. Was sagen Sie denn nach seiner Vernehmung?
Ja, also für mich ist nach der Vernehmung... Ja, ich brauche das. Und, ja.
Nee, das geht schon.
Also ich habe es auch in der Vernehmung schon gegenüber Herrn Hehl deutlich gemacht, dass es mir sehr schwer fällt, zu glauben, dass eine so bundesweit bestens vernetzte Person aus der rechten Szene absolut nichts davon mitbekommen hat, dass es so ein Trio gibt, dass es untergetaucht ist und dass es im Untergrund schwerste Straftaten begeht. Es fällt mir sehr, sehr schwer zu glauben. Auch nach der Zeugeneinvernahme bleibt da bei mir eben weiterhin ein Verdacht. Nur muss man auch feststellen, dass als Schlussfolgerung aus dieser Zeugeneinvernahme sich dieser Verdacht zunächst, also dennoch zunächst, nicht erhärtet hat.
Dann Herr Feider.
Nur eine kurze Verständnisfrage an den Ausschussvorsitzenden. Jupp Puskaric ist als Zeuge entlassen worden. Oder
ja.
Ist entlassen?
Er ist entlassen, ja.
Auch noch eine Frage an Herrn Drexler. Wie bewerten Sie vielleicht kurz zusammenfassend insgesamt die Glaubwürdigkeit der heute gehörten Zeugen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Vom Herr Puskaric haben wir ja heute schon von anderen Ausschussmitgliedern etwas gehört. Den zuletzten, den halte ich für sehr gut eingestellt gewesen, den Herrn Herrmann. Blitzscharf hat er nur die Frage beantwortet, aber nicht nur alles. Das hat man bei der Frage NPD-Mitgliedschaft gehört. Er ist nicht Mitglied und erst bei Nachfragen irgendwann kurze Zeit später ist herausgekommen, dass er doch mal, und zwar ziemlich lang, Mitglied der NPD war. Das Gleiche ist beim Herrn Hehl, hat man halt den Eindruck gehabt, er hat sehr umfassend berichtet, aber auch hier ist klar, sehr große Fragezeichen, ob er nicht doch Kontakte oder das Trio nicht sogar gekannt hatte. Bei seiner Popularität und bei der vor allem Vernetzung im gesamten Bereich des Rechtsradikalismus. Ja, und dann haben wir noch den Herrn
oder die Glaubwürdigkeit.
Und die Frau Rüffer. Die Frau Rüffer hat leider nur 6 Monate bei der richtigen Stelle gearbeitet und hat halt sehr viel, auch das aufgrund ihres Berichts, den wir hatten, haben wir sie geholt. Und manche Dinge konnte sie uns so, wie wir das eigentlich wollten, nicht beantworten. Aber ansonsten hat sie das beantwortet, was sie auch schon im Bericht an den Ausschuss geschickt hat. Aber bei den anderen 4 muss man sagen, ganz schwierig, die Dinge zu glauben, die uns da teilweise halt aufgetischt worden sind.
Ja, der Termin heute, der lässt mich sehr, sehr betroffen zurück, muss ich ehrlich sagen. Und zwar unter verschiedenen Aspekten. Einmal wieder, wie es jetzt bei der Frau Rüffer auch der Fall war, dass sie Arbeiten geleistet hat, sie erstellt einen Bericht, sie gibt Empfehlungen und es wird dann letztendlich ein Stempel draufgegeben, man macht nichts weiter, man muss hier an der Stelle nicht nochmals weiter nachschauen. Beim Herrn Puskaric haben wir das ja dann halt auch nochmals erlebt, indem er ja auch in einer Welt möglicherweise dann halt auch lebt, wo er Bedrohungsszenarien und anderes dann halt auch alles nochmal sieht, aber auch die Gedankenwelt immer noch sehr stark dann halt auch in dem ja verhaftet ist, wie ich mir es dann also nicht vorstelle, aber ganz besonders gravierend finde ich natürlich dann wieder auch die Umstände, wie vom Herrn Hehl vorgetragen, auf meine Frage beispielsweise, wie das mit den Gedenkmärschen aussieht, ja die sind jetzt verboten, wir nennen das dann halt jetzt letztendlich eine Kundgebung, weil er ermordet worden ist, dann kommen auch wieder 800 Leute dazu, wie letztendlich ein Katz-und-Maus-Spiel immer wieder in der Szene dann halt auch vonstatten geht, und man das Gefühl hat, man kann es gar nicht in der Weise richtig dann halt auch eingrenzen. Und der Herr Herrmann, der Herr Vorsitzende, hat es ja durchaus dann halt auch nochmals richtig auch dargestellt. Der hat natürlich mit auch Fragen, die er ja wieder umgekehrt an uns gestellt hat, die Rolle dann halt auch zum Teil umgedreht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, Frau Baum, dass Sie da in der Situation auch nochmals ihm beispringen, habe ich kein Verständnis und das erlaube ich mir hier auch an öffentlicher Stelle zu sagen.
Dann darf ich darauf sicher reagieren, ja. Also ich habe Sie ja vorher schon angesprochen, ich finde die Art und Weise, wie die Zeugen befragt werden, teilweise zu aggressiv. Und er kam mir wirklich in dem Moment wie ein Angeklagter vor. Aber ganz davon abgesehen, wenn ein Angeklagter das Recht hätte auf Frage, denke ich, dass es ein Zeuge das Recht hat.
Nein, das ist ja der SDPO nicht. Entweder wir halten uns an der SDPO, dann können wir dem Zeugen kein Fragerecht geben, weil er das nicht hat. Wir müssen uns schon nach Regeln halten und das ist die SDPO. Deswegen hat es mich auch verwundert, dass Sie plötzlich gesagt haben, der Zeuge hat ein Fragerecht gegenüber dem Richter und dem Staatsanwalt. Das war in dem Fall der Angeklagte und nicht. Und wir haben hier keine Angeklagten. Und dass das manchmal für die Zeugen hart ist, hat auch damit was zu tun, dass wir den Eindruck haben, dass wir ab und zu nicht die Wahrheit gesagt bekommen. Beim Herrn Puskaric, wer war der Vorsteher, der Eintrittskontrolleur?
Hell.
Das war ja nun, der erzählt jedem, dass er kein Türsteher war. Und irgendwann lässt er mal raus, hätte aber der Eingang kontrolliert. Ja? Das ist doch unglaublich. Und dann kam man drauf, dass er selbstverständlich Eintrittskontrolleur in vielerlei Etablissements im Osten war. Zwar nicht hier, aber im Osten. Und da ist mehrfach danach gefragt worden. Aber immer mit dem Türsteher.
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, gerne.
Noch zwei Sachen sagen. Erstens zu der Thematik, die eben nochmal aufgerufen wurde. Es bleibt jedem Zeugen unbenommen, sich anwaltlichen Beistand in diesen Untersuchungsausschusssitzungen beizuziehen. Deswegen verstehe ich nicht, oder stimmt es mich schon fragwürdig, wenn man bei ausgewiesenen Rechtsextremisten quasi sich als Ausschussmitglied zur Sachwalterin von Zeugenrechten aufspielt. Das halte ich für fragwürdig, muss ich Ihnen wirklich sagen. Aber ich möchte noch was sagen zu der Glaubwürdigkeit. Es ist nicht die Glaubwürdigkeit, aber der Zeugin Rüffer. Dass die glaubwürdig war oder ihre Aussage glaubhaft war, das klingt, glaube ich, außer Frage als Kriminalbeamtin. Aber ich möchte dann schon noch mal was sagen, weil auch die Zeugeneinvernahme doch sehr etwas zutage treten lassen hat, was wir immer wieder sehen. Ja? Also, dass man keine Kontinuität hat in den entsprechenden Behördenpositionen, gerade wenn es darum geht, Extremisten im Umfeld zu beobachten, dass man eine Kontinuität hat und eben nicht, ich kann es verstehen, dass man auch rotieren möchte in diesen Behördenstrukturen, also ich würde jetzt nicht per se das Rotationsmodell in Frage stellen, aber es fällt uns immer wieder auf in Zeugeneinvernahmen, dass jemand 10 Jahre sich mit einem bestimmten Komplex befasst hat, eine wahnsinnige Expertise in dem Bereich hat und dann geht er plötzlich zur Mordkommission. So, dann fragt man ihn 5 Jahre später, sagt er, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn man in so einem Ausschuss sitzt, das ist jetzt für mich zum ersten Mal so zutage getreten, heute kam es wieder als Beispiel, aber wir haben es so oft schon gehabt, dass man da keine Kontinuität hat und immer wieder diese Lücken hat und immer wieder nachfragen muss, wer kann denn was sagen und dann, bis man das dann rausbekommen hat, wer was sagen kann. Und das ist so mühsam und ich glaube, da muss man sich tatsächlich auch als Conclusio aus diesem Ausschuss mal die Frage stellen lassen, wie man dem Abhilfe schaffen kann.
Ich möchte trotzdem noch mal was drauf erwidern. Es war ja schon mal eine solche Befragung, nach der ich dann auf den Herrn Drexler ganz speziell auf sein Fürsorgerecht aufmerksam gemacht habe, auch gegenüber den Zeugen. Und ich glaube, wir können hier nicht Zeugen in Gut und Böse oder nach Gesinnung einteilen. Zeugen sind Zeugen. Und ob das Rechte sind oder Linke oder was weiß ich auch immer. Und deshalb sage ich, also diese aggressive Befragung finde ich nicht richtig. Und das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz deutlich sagen.
Darauf sage ich nur, Wir klären die Zeugen auf. Wir haben auch heute zweimal durchaus das Recht zugestanden, dass sie möglicherweise über den Paragraph 55 in der Sache Waffen involviert sind und dann möglicherweise auch ein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Das machen wir. Aber es kann nicht sein, dass da eine 11 Abgeordnete des Baden-Württembergischen Landtages sitzen und die ständig irgendwelche Dinge erzählt bekommen, die teilweise durch Aktenlage gar nicht so gesichert sind, wie der Zeuge das sagt, oder wo der Zeuge ständig sagt, daran kann er sich nicht erinnern. Und dann in einem Punkt, da kann er sich aber durchaus erinnern, was vor 15 Jahren war. Und da muss man uns schon zugestehen, dass wir da nachfragen, auch energisch nachfragen. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe eines Untersuchungsausschusses, weil er untersuchen muss.
Das macht ihr ja recht. Herr Weinmann, davon ein, möchten Sie noch?
Ich will noch eine Bemerkung machen zu den Verfahrensabläufen in der Verwaltung. Das wurde ja auch von der Frau Rüffer dargestellt. Man kann ja einem Beamten nicht sagen, weil du so gut informiert bist, musst du hier bleiben, kannst nicht befördert werden.
Es geht um eine andere Abteilung. Befördert werden kann er von mir aus bis zum Regierungsdirektor, Ministerrat.
Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, als würde hier möglicherweise ein Verwaltungsversagen vorliegen, sondern ich halte es für normal, dass es so ist, wie die Dame es beschrieben hat.
Und gut.
Wir haben ja hier nicht ein Ermittlungsverfahren. Wenn es um die Ermittlung ging, dann ist es was anderes. Aber dass man eben den Menschen die Möglichkeit gibt, sich auch weiterzuentwickeln und dass dieses Wissen dann natürlich weitergeht, das ist automatisch, das lässt sich in einer so differenzierten Verwaltung wie hier überhaupt nicht vermeiden.
Das klappt halt nicht. Ne?
In der Tat, das ist eine sehr schwierige Diskussion, die wir führen müssen und die wir auch führen werden. Aber ist natürlich auch deutlich geworden auf die Frage möglicher Nachfolgeorganisationen, dass die Frau Rüffer ausgeführt hat, dass man da erst die Strukturen wieder erneut feststellen müsse. Und vor dem Hintergrund ist eine gewisse Kontinuität sicherlich wünschenswert und diesen Spagat auszugleichen. Darüber werden wir uns Gedanken machen müssen.
Genau.
So, es haben sich noch gemeldet Herr Nübel, Herr Moser und Herr Menzel, glaube ich.
Also ich wollte noch mal den Komplex abschließen mit der Frau Rüffer. Es ist ja auffällig, und das ist die Frage dann an die Ausschussmitglieder, die im letzten Ausschuss gewesen sind, das ist ja offensichtlich eine Dienstverantwortung, des Dienstes der entsprechenden Dienststelle, nämlich in diesem Fall des LKAs und der entsprechenden Staatsschutzabteilung, dass ein vorgesetzter Beamter sagt, Blatt und Anna und die Personen, was sie heutzutage machen, ist nicht weiter zu verfolgen, entgegen dem Vorschlag der Sachbearbeiterin. Haben Sie da nachzuarbeiten zu Ihrem letzten Bericht oder werden Sie das in diesem Bericht vermerken? Und dann noch eine Frage zu Ihnen und dem gesamten Ausschuss. Ist es im Ausschuss offensichtlich nicht Konsens, dass Zeugenpflichten in der Wahrheitspflicht bestehen oder nicht? Das scheinen Sie offensichtlich nicht als Aufgabe zu sehen. Das ist Angabe und auch nach der Strafprozessordnung, die Wahrheitspflicht eines Zeugens wahrheitsgemäß auszusagen, Kernpunkt ist. Und offensichtlich ist auch die Verhandlungsführung Herr Drexler in dieser Frage nicht gerade förderlich dafür, dass Zeugen an ihre Wahrheitspflicht erinnert werden. Und dazu sind sie ja wohl offensichtlich da, diese Zeugen, dass sie wahrheitsgemäß äußern.
Wenn ich dazu mal was sagen darf, wer zweifelt denn daran, dass wir, natürlich sind wir...
Ja, Sie reden von Angeklagten. Was ist denn, wenn ein Zeuge offenkundig...
Können Sie sich bitte etwas mäßigen in Ihrem Ton?
Ich habe auch die Bitte, einfach
Etwas mehr Emotionen, das wäre...
Der Ausschuss tut, was er kann und antwortet Ihnen auch gerne im Rahmen des Möglichen.
Genau, es ging um die Art und Weise, wie man Leute befragt. Und wenn das so aggressiv geschieht, wie das schon ein paar Mal passiert ist, dann hat man schon als Außenstehender das Gefühl, es sitzt ein Angeklagter und kein Zeuge vor Ihnen. Und glauben Sie doch, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass da er die Wahrheit sagt, wenn er angegriffen wird. Es geht einfach nur darum, der Ton macht die Musik. Darum geht's. Und ich glaube, wir wollen alle wohl ein bisschen im vernünftigen Umgangston pflegen. Übrigens, wir zwei auch. Dankeschön.
Möchte noch jemand etwas dazu sagen? Also,
ich muss dabei sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was hier aggressiv ist, wenn wir nachfragen. Ich verstehe auch nicht, wenn wir insistieren, das dritte Mal die Frage. Ich verstehe auch nicht, wenn wir dann sagen, es gibt ein Vermerk, das kann nicht sein. Oder immer vermerkt dann klarlegen, dass er doch mehr weiß, wie das heute ein paar Mal rausgekommen ist beim letzten Zeugen. Das müssen wir machen. Ansonsten, wenn wir das nicht machen, dann lesen wir die Akten nicht, die uns vorliegen. Und wenn wir die gelesen haben, dann muss man halt sagen, da haben Sie nichts drauf geantwortet. Ich halte Ihnen jetzt vor, dass Sie in einem Gespräch mit Wohlleben oder dass Sie irgendwelche Unterlagen nach Jena verschafft haben und jemand gebeten haben, diese Unterlagen dem Wohlleben zu geben. Das muss ich nachfragen. Wenn ich das nicht mache, brauchen wir mich nicht in dieser Ausschussvorsitzrunde halten und die anderen im Übrigen auch nicht. Und dass das manchmal lauter wird oder leiser, ist nach 8 Stunden auch nicht schlimm. Manchmal ist es sogar so, dass Zeugen dann vielleicht sich dann nur eher überlegen, die Wahrheit zu sagen, als wenn sie dauernd mit Handschuhen angefasst werden. Denn von alleine werden sie uns die Sache nicht mehr erzählen. Das glaube ich nun nicht.
Herr Menzel, wir werden natürlich selbstverständlich den Sachen nochmals jetzt nachgehen. Genau das ist ja die Aufgabe, dass wir eine Beweisaufnahme dann halt auch haben. Wir haben unsere parlamentarischen Berater, die eine sehr gute Arbeit dann halt auch leisten. Und wir werden natürlich diesen Dingen nochmals jetzt entsprechend nachgehen können. Ob wir darüber was in der Öffentlichkeit wieder sagen können, wenn es dann halt wieder unter Geheim steht, das ist natürlich eine andere Konstellation. Das möchte ich auch nochmal sagen. Wir können ja nicht immer alles hier in dieser Runde auch komplett berichten.
Herr Weihrauch?
Ja, ich möchte Ihnen da einen Punkt nochmal beipflichten. Also, die haben das nochmal richtig gesagt, es geht um die Wahrheitspflicht. Wir beschäftigen uns hier mit der Aufklärung und Untersuchung von schwersten Straftaten. Und dann ist es hier kein Ringelpiez mit Anfassen. Und ein Zeuge hat hier die Wahrheit zu sagen. Und dann ist es auch mal möglich, dass ein Ausschussmitglied stärker insistiert und auch vielleicht mal nicht mehr locker lässt. Und das Beispiel Puskaric hat doch heute deutlich zutage treten lassen, dass wenn man dann ein bisschen härter nachfragt, dass der anfängt zu wackeln und nervös zu werden und dann passieren Zeugen in Anführungszeichen auch Fehler. Das kann ich aus meiner anwaltlichen Erfahrung sagen. Auch in Gerichtssälen ist es so, dass Richter einfach hart nachfragen müssen, wenn schwerste Strafschaden zur Disposition stehen. Und da kann man nicht sagen, man fasst den ganzen, gebe ich dem Vorsitzenden recht, mit Samthandschuhen an. Das funktioniert nicht. Zeugen müssen auch mal manchmal etwas härter angefasst werden, wenn der Verdacht besteht, dass sie die Unwahrheit sagen.
Dann möchte ich jetzt einen letzten Satz dazu sagen. Also Herr Weinmann hat das doch heute so glänzend vorgemacht, wie er diesen Zeugen da in die Zange genommen hat, ohne dass er laut oder aggressiv geworden ist. Das hat mir super gut gefallen. So wünsche ich mir das. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht mehr sagen.
Das Herr Weinmann
hat von Eibchen
noch was sagen. Schwarzer Schweiß, genau.
Der Herr Weinmann und der Herr von Eibchen haben ganz andere, haben ganz anderes Naturell. Ich meine, wir können jetzt nicht auf das Niveau hochgehen wie die beiden, sondern wir halten uns so naturell bei uns. Das bedeutet halt, dass man manchmal
also das Nachdenken der Herr Weinmann. Heterogenen Gesellschaft. Genau, kommt das soziale Kraft.
Und dann eher Hügel noch.
Da passt das Stichwort hartes Nachfragen. Herr Drexler, mir fiel auf, dass sowohl Sie als auch alle anderen Vertreter des Ausschusses, den Herrn Buskaric, weder nach Markus Frontschick gefragt haben, obwohl die Staatsschützerin eigentlich sehr prominent über ihn gesprochen hat, also Frontschick, und auch, obwohl es in anderen Ausschüssen immer das Thema war, dass die Waffengeschäfte ja über die Erhard-Brüder in Jena gingen, dass auch Buskaric nicht zu den Erhard-Brüdern gefragt wurden. Ist es Zufall oder hat es für Sie einfach keine Relevanz gehabt?
Ich kann jetzt nicht, ich misse meine ganze Unterlage nach oben, ob ich den Herrn Buskaric nach Frantic gefragt habe. Ich gehe davon aus, dass das gemacht wurde.
Also die Staatsschutzvertreterin, die wurde viel gefragt zu Herrn Frantic mit sehr interessanten Auskünften. Und die zweite große Neonazi-Größe in Baden-Württemberg, Buskaric, wurde so gut wie nicht oder gar nicht nach Frantic gefragt. Das war auffällig. Das
jetzt stimmt. Nicht oder gar nicht?
Ich kann das eigentlich nachfragen, ich habe die Stimme abgeschrieben.
Kann ich jetzt sagen, ich kann jetzt 40 Seiten jetzt gerade durchlesen, aber wir sehen das ja noch am Protokoll.
Wenn wir Erhard-Brüder, ich glaube, wo Sie nachschauen, da ist tatsächlich nicht gefragt.
Ja.
Das kennen Sie wohl auch nicht, aber gerade immer so nur auf die Erhard-Brüder, da ist ja die Frage, Organisation der organisierten Kriminalität. Jetzt haben wir den Buskaric, der genau in diese Ecke auch bei der Vernehmung vor dem Bundesverfassungsausschuss war das Thema, als die BKA-Vertreterin da geladen war, aber hier gar nicht. Warum hat das keine Relevanz für Sie?
Ich weiß nicht, was Buskaric vor in Berlin gesagt hat. Das kann auch eine Rolle spielen, wenn er dazu schon vernommen worden ist. Aber
Buskaric wurde nicht in Berlin vernommen. In Berlin wurde eine BKA-Vertreterin, die sehr ausführlich über Waffengeschäfte, über aktuelle Ermittlungsverfahren gegen Herrn Buskaric, die wohl auch ihrem Wissensstand entsprechen, wenn wir die heutigen Einvernehmungen deuten.
Die Zeuge dürfte gar nichts sagen in Berlin, weil zu sagen, bei Buskaric gibt es ein Non-Go, da will nur das BKA-Auskunft geben.
Also ich kann Ihnen das jetzt gerade nicht sagen, ob ich da noch gefragt habe, ob die andere Kollegin das wissen, weiß ich nicht, warum wir da nicht danach gefragt haben. Musste erst nur nachprüfen.
Ja, ich glaube. Dann gut, aber machen wir weiter.
Sie haben ja die Chance, weil Herr Frentic war noch nicht Zeuge. Die Ausschusssitzungen gehen langsam zu Ende. Wann kommt er noch als Zeuge?
Wir haben eine ganze Reihe von Zeugen. Und Zeugen. sehen. Also an sich müsste da Frantic abfragbar sein. Aber ich rufe nochmal nach. Das Zweite, was haben Sie gerade gefragt? Ob der Frantic noch kommt?
Ja.
Der steht auf der Liste, aber ich weiß nicht, wann die abgearbeitet wird.
Also auf jeden Fall kann ich es von unserer Seite sagen, aber ich glaube, das spreche ich für die anderen auch. Das war es dann, sollte es dann nicht in dem Umfange dann halt gewesen sein, nicht irgendwo eine Absicht, ja, sondern muss man halt dieser Position nochmal entsprechend nochmals nachgehen. Aber wie gesagt, bereiten wir nochmals nach.
Aber es war jetzt keine Aussage, ob er als Zeuge kommt.
Das haben wir ja dann auch in nicht öffentlichen Sitzungen zu erörtern.
Werden wir dann bekannt geben, falls er als Zeuge geladen wird. Gut, wenn es kein Herr Nübel mit einer letzten Frage.
Eine letzte Frage, Herr Filius, in der Hoffnung, dass Herr Filius. Wir hoffen, dass Ihre Gedächtnislücke vom Januar mittlerweile behoben ist. Die Frage, weil Sie ja auch wieder von Geheimhaltung gesprochen haben, was sind denn die Behörden oder die politischen Instanzen, die bisher die Unterstufen der Geheimhaltung, was die BND-Akten angeht, blockieren, und wie groß ist das Interesse der Grünen, diese Geheimhaltungsstufe runterzusetzen?
Wir haben grundsätzlich immer das größte Interesse, dass alles heruntergesetzt wird, damit wir es auch öffentlich machen können. Das ist ja völlig klar. Auch jetzt, der Vorsitzende hat ja vor kurzem noch eine Pressemitteilung, der hat auch mal es gemacht mit dem FBI-Schreiben. Das dürfte ja auch Sie, Herr Nübel, ja auch nochmal interessieren. Da war ich natürlich auch dankbar, dass das dann so jetzt dann über den Vorsitz entsprechend dann halt auch bekannt gegeben werden konnte. Also wir wollen, soweit es natürlich möglich ist, aber das dachte ich, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass das alles heruntergestuft wird, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, dass der Ausschuss ist da am stärksten daran interessiert, um eine Transparenz zu schaffen, weil wir wollen natürlich Sie und natürlich damit auch die Öffentlichkeit entsprechend darüber informieren.
Wer blockiert?
Also ein Blockieren von Behörden, jetzt dann den einen oder den anderen dann direkt herauszunehmen und zu sagen, die sind es nicht und der ist es dann halt, kann ich jetzt hier also nicht sehen. Es ist natürlich insgesamt so, dass Behörden in ihrer Ganzheit meistens lieber einen Maßstab etwas weiter höher ansetzen. Sie haben es ja heute auch nochmal bekommen, ob es dann halt auch Fragen sind zu V-Personen etc., dass man eigentlich in den Bereichen eher vorsichtig damit umgehen will. Und das ist natürlich eine Situation, mit der wir immer wieder umgehen müssen. Aber Sie haben es ja auch gemerkt, wir versuchen da natürlich dann auch das für den Ausschuss im Rahmen der Öffentlichkeit Möglichste herauszuholen.
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen,